Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Oh, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Oh, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Oh, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Ram. Hey. Come on. Oh, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Oh, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna. Oh, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Oh, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Bol, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Oh, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Oh, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Oh, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Bringt jetzt ein Funken in diese freudige Erwartung und explodiert. Das ist das Lied. Jaya Nanda Yashoda Dula Kiri Baradhari Gopala. Jaya Jana Yashoda Dula Giri Baradhari Gopal. Gopal, Gopal, Gopal. Yashoda Dula Giri Baradhari Gopal. Nanda Yashoda Dula Giri Baradhari Gopal. Bye.
Yashoda Dula Girivaran Hari Gopal Jayananda Yashoda Dula Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare.
Thank you.
Einmal wurde der spirituelle Meister von Srila Prabhupada gefragt, was denn der grundlegende Unterschied zwischen dem Krishna-Bewusstsein und anderen Religionen sei. Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur gab eine sehr interessante Antwort. Und ich möchte euch bitten, sehr aufmerksam zuzuhören und zu versuchen, sie zu verstehen. Er sagte, in einer Religion wählt man normalerweise einen Weg, um mit diesem Weg ein Ziel zu erreichen, also Erkenntnis Gottes in irgendeiner Form. Und wenn man dann dieses Ziel erreicht hat, ist der Weg an und für sich einer, auf den man auch verzichten kann. Im Unterschied zu einer Religion, wo der Weg verschieden ist vom Ziel, sei im Krishna-Bewusstsein der Weg und das Ziel miteinander identisch. Und er gab ein Beispiel dann dafür, was uns hilft, das besser zu verstehen. Denn ich glaube, ihr habt schon oft gehört, der Weg ist das Ziel und konntet euch nicht richtig etwas darunter vorstellen. Außer, dass es New Age-mäßig klingt. Er gab das Beispiel von einem Bettler, der unbedingt in seinem Leben einmal Gold sehen wollte. Mit diesem Wunsch ging der Bettler zu einem König und fragte ihn, ob er Gold sehen könne. Und der König sagte, ja, du musst mir versprechen, nicht zu stehlen. Geh diese Treppe empor. Und am Ende der Treppe wirst du eine Tür finden. Und wenn du diese Tür öffnest, wirst du deinen Blick in meine Schatzkammer werfen. Und alles, was du dort siehst, nicht nur die Münzen, nicht nur die Vasen, nicht nur die Geräte und vielleicht auch Kronen, alles, was du dort siehst, sogar die Zahnstocher, sind aus purem Gold. Der Bettler tat, wie ihm geheißen oder geheißen. Der ging die Treppe hoch. Da merkte er, als er die Treppe hochging, eine sehr ungewöhnliche Treppe. Ich habe so eine Treppe noch nie gesehen. Sie war so gewunden, als er diese hochging. Kam er dann schließlich auch oben an, öffnete die ihm bezeichnete Tür und sah alles in einem goldenen Glanz erstrahlen. Das Seltsame aber ist und faszinierend, er hatte gar keine mehr Augen dafür. Er drehte sich um und schaute auf die Treppe, die er hochgegangen war. Und da merkte er, warum er so angezogen war zu der Treppe. Auch die Treppe bestand aus purem Gold. Ja, die Treppe, die er benutzt hatte, um das Gold zu sehen, also um die Schatzkammer zu sehen und dann das Gold zu sehen, bestand aus soliden, purem, wie sagt man, 24-karätigen Gold, sagt man so. 29. Also aus purem Gold. Aber er konnte das halt noch nicht sehen, weil er noch nicht in der Erkenntnis war. So ist es auch, sagte Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, bei dem Vorgang des Sanatan Dharmas, der ewigen Bestimmung des Lebewesens. Ja. Das, was man tut, das Singen des heiligen Namens, ist eigentlich schon Krishna. Denn Krishna und sein Name sind nicht verschieden. Nur weil es uns zu diesem Zeitpunkt, wo wir anfangen auf unserer spirituellen Reise oder schon ein bisschen gereist sind, noch an der entscheidenden Verwirklichung fehlt, an der Erkenntnis, können wir vielleicht noch nicht immer sehen oder noch gar nicht sehen, dass der Name, also Hare Krishna, identisch ist mit Krishna. Wir können das noch nicht sehen, aber es wird uns offenbart werden, wenn wir die Tür aufmachen. Der Weg, also das Singen von Hare Krishna, ist identisch mit dem Ziel Krishna, denn Krishna und sein Name sind nicht voneinander verschieden, sondern identisch. Das ist die Idee. Ein interessanter Gedanke, ne? Kann man mit nach Hause nehmen, beim Einschlafen drüber nachsinnen und vielleicht sogar eine goldene Treppe finden in seinem Leben.
die man hochgeht. Jetzt darf ich mal ganz verstohlen die Yvonne fragen mit ihrer brillanten Uhr. Wie spät ist es jetzt? 20
nach 4.
Gut, dann können wir noch ein Lied singen. You are looking for a place to sit down, I believe. You are looking for... No, please don't disappear. Wir können, glaube ich, noch ein bisschen nach vorne... Also, es ist ja noch gar nicht voll. Es ist ja noch direkt einsam und leer hier in diesem Tempel.
And afterwards, Madhava.
Please come, make yourself comfortable. Welcome, Swagatam. Please come in. It is like a typical Indian temple, totally overcrowded, but that's normal. Dies ist ein Lied, was wir vor Vorlesungen singen, Jai Radha Madhava. Ich glaube, einige von euch werden den Text kennen. Jai Radha Madhava Kunya Vihari. Radha Madhava Kunya Vihari. Gopidana Vallava Kiri Varadha. Gopinanda Vallabha Giri Varadhari.
Gopinanda Vallabha Giri Varadhari.
Yasoda Nandana Vraja Janadandana. Yasoda Nandana Vraja Janarandana. Yamuna Tira Vanadari. Yamuna Tira
Krishna. Hare Krishna. Krishna, Krishna. Hare Hare. Hare Rama.
Olaf, du kannst doch nicht reden. wie ein Arbeiter in einer großen Fabrik, wo so viel Lärm ist. Da muss man rausgehen. Das ist keine Fabrik hier. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Rama, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama,
Hey, boy!
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna,
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare
Hare.
Jaya Prabhupada, 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 Prabhupada. Jaya Prabhupada, 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 Prabhupada. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
Oh! Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei allen, die einfach da sind und die Atmosphäre so schön und spirituell satt gestalten. Ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, dass wir in unserem Leben immer wieder in eine Atmosphäre hineingeraten, wo wir uns spirituell auch auftanken können. Und so ein gemeinsames Singen macht das eigentlich. Ich werde jetzt eine Vorlesung geben, das habe ich hauptsächlich in Indien gegeben. The Power of Love heißt die Kraft der Liebe. Ich muss ganz kurz zwei Sachen machen. Ich würde vorschlagen, dass wir einmal ganz kräftig Oxygen als Sauerstoff einladen. Also so richtig, richtig aufmachen. And I will make one announcement in the English language. I will speak in German and not in English. So if there are just some of you who do not speak German, we will be able to give you a translation in this room, which you can approach by going through this door and then the first on the right side. Sadashiva, would you be willing to translate? Our guests from India understand the sweet German language, no? By the way, it's not very sweet. Und dann können wir es ja so machen, dass die von euch, die Deutsch sprechen, vielleicht hier in die frei gewordenen Plätze reinkommen. Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Ich möchte heute sehr gerne euch geistig erreichen mit einem interessanten Thema. Es ist eine etwas umfangreiche Vorlesung. Es wird ungefähr, ich nehme mal an, eine halbe Stunde bis 45 Minuten brauchen. Es ist aber ein Thema, was total wert ist zuzuhören. Es heißt, über die Kraft, es geht um die Kraft der Liebe. Ich möchte zunächst einmal Grundsätzliches über spirituelle Liebe sagen. Dann möchte ich darüber sprechen, wie die Liebe hier in der materiellen Welt auftritt. Und schließlich möchte ich wieder über die über sehr spirituelle Aspekte von Liebe sprechen und dann eine Schlussfolgerung euch offerieren. Etwas, worüber ihr wahrscheinlich noch nachdenken werdet, lange Zeit in eurem Leben, wie ihr von spiritueller Liebe erfüllt werden könnt im Herzen. In den Sanskrit-Schriften Indiens, zum Beispiel dem Srimad Bhagavatam, hören wir, dass in der spirituellen Welt Liebe in fünf verschiedenen Beziehungen ausgetauscht werden. Zunächst einmal gibt es dort die Beziehung der Neutralität. Es ist so etwas wie eine Bewunderung, die Gott gegenüber dargebracht wird. Eine bewundernde Wertschätzung. Dann auf einer weiteren Stufe, Hare Krishna, du suchst noch nach einem Platz. Man muss einfach höflich lächelnd sich reindrängeln. Das ist das Prinzip. Das lernt man in Indien. Das höfliche Lächeln ist sehr wichtig dabei, sonst verärgert man seine Nachbarn. Die zweite Ebene der Liebe ist, wo Liebe schon einen Ausdruck nimmt. Es ist nicht nur eine passive Bewunderung, sondern es ist der Dasya Rasa. Rasa heißt so viel wie, da komme ich gleich zu, der Dienst, den man da bringt. Dann bewegt sich die Liebe weiter. Beim Dasya Rasa oder beim Dienst ist es so, dass der eine als Diener und der andere als Meister erscheint, also höher geordnet. Auf einer höheren Stufe spricht man von dem sogenannten Sakya Rasa. Das ist, wo plötzlich eine Gleichstellung stattfindet und eine ebenbürtige Freundschaft stattfindet. Dann geht es weiter zum Vatsalya Rasa, wo plötzlich der Liebende über Gott steht und sagt, mach das, wie ein Vater oder eine Mutter dem Kind etwas sagt. Das ist die Elternschaft, könntet ihr sagen. Und schließlich auf der höchsten Stufe der Madhurya Rasa, der ekstatische Liebe, der Austausch, wie sie, sagen wir mal, der ganz intim ist, genau, das ist das Wort. So, in diesen fünf Beziehungen, Bewunderung, Dienst, Freundschaft, Elternschaft und intime Liebe, kommt es zu einem bestimmten Wohlgeschmack, den die Sanskrit-Schriften als Rasa bezeichnen. Rasa ist ein Wohlgeschmack, den man empfindet im Austausch mit einer Beziehung. Ich habe zum Beispiel einige von euch begrüßt, mein Freund Johann, mit dem ich schon durchs Himalaya-Gebirge gewandert bin, und der mich in diesem Jahr in meiner Einsiedelei in Vraj besucht hatte. Und wenn ich dann so Johann sehe, wir haben eine freundschaftliche Beziehung, dann, wenn ich ihn nur sehe, dann empfinde ich einen bestimmten Wohlgeschmack. Gut, dass du da bist, alter Kerl. Nicht? So sagt man, in Norddeutschland sind Freundschaften, haben ein bisschen eine sind unter einer gewissen rauen Schale versteckt, aber sind dann sehr liebevoll darunter, nicht so? Yes, so Rasa, man empfindet in einer Beziehung einen Wohlgeschmack. Ihr kennt das bestimmt bei euren Beziehungen, da gibt es einen Wohlgeschmack. Und wenn der Wohlgeschmack nicht mehr da ist, ist die Beziehung wie ein Reifen, aus dem die Luft rausgegangen ist. Sie fährt nicht mehr weit, geht nicht mehr weiter, richtig. Rasa, wenn man das Wort Rasa, die Silben Ra und Za umtauscht, dann hat man Sa und Ra, also Sara. Sara heißt Essenz. Der Rasa, das heißt der Wohlgeschmack, der in einer liebenden Beziehung auftritt, ist die Essenz unseres Lebens. Das, was unser Leben ausmacht. Das, wofür wir bereit sind, alles zu geben. Das, wo wir, ja, ein Mann zum Beispiel arbeitet für ein ganzes Leben, um eben diesen Wohlgeschmack der familiären Beziehung haben. Oder eine Mutter, habt ihr mal überlegt, was eine Mutter alles für ihr kleines Baby tut? Das ist so viel, du könntest keinen Diener in dieser Welt finden, den du bezahlst, für diese Dienste. Das wäre zu teuer. Von morgens bis abends ist die Mutter unterwegs, denkt nur an ihr Kind, gibt ihm ihre Brustmilch, beklagt sich nicht, wenn das Kind strampelt und ein nicht so wohlriechenden Duft verbreitete, sich zu Deutsch gesagt, in die Hosen macht. Die Mutter sagt, ach, gar nicht schlimm, Liebling. Ihr könntet keinen finden in dieser Welt, dem man Geld dafür gibt, das zu tun, was eine Mutter tut. Nicht nur einmal, zweimal, dreimal, für jedes ihrer Kinder. Warum kann sie das tun? Weil sie ein Rasa empfindet, ein Wohlgeschmack, der das ihr Leben so begeistert, dass wenn sie das Kind in den Händen hält, das ist das Höchste, einfach da und so weiter. Rasa. Rasa ist Sala, die Essenz unseres Lebens, was uns begeistert. Nun, in der spirituellen Welt gibt es diese Rasas, diese lebenden Beziehungen zu Gott, zu Krishna. Und diese gleichen Beziehungen, die ihren Ursprung im Adi-Rasa haben, in den ursprünglichen Beziehungen in der spirituellen Welt, tauchen auch hier in der materiellen Welt auf. Allerdings, und das ist jetzt sehr wichtig, das zu verstehen, in einer spiegelverkehrten Form. Es gibt so etwas wie Bewunderung in dieser Welt. Es gibt auch Dienst in dieser Welt, Freundschaft, die Beziehung von Eltern und auch intime Liebe. Aber weil sie gespiegelte Formen sind, das heißt von der materiellen Welt, aus der spirituellen Welt genommen und auf ein anderes Medium, nämlich Materie, projiziert sind. Deswegen mangelt es ihnen an dem Sara, an der Essenz, der in liebevollen Beziehungen da sind. Ich möchte euch gerne ein Beispiel geben. Schaut bitte dieses Bild an und die es nicht sehen können, weil sie so sitzen, macht nichts. Da ist ein Palast, der sich im Wasser spiegelt. Da ist, glaube ich, ein bisschen angedeutet. So, wenn ich jetzt versuchen würde, in den Palast hineinzugehen, der sich im Wasser spiegelt, dann würde ich nicht das gleiche Feeling haben. Ich würde erstmal sehr nass werden. Platsch, uch! Ja, und ich würde auch nicht Schatten finden und Musik gibt es auch nicht im Wasser, also nur Klatschen, also nur ein Ton und so weiter. Alles, was gespiegelt ist, hat niemals die gleiche Essenz. Zum Beispiel, wenn sich ein Apfelbaum mit Apfelfrüchten im See spiegelt und ihr versucht, würdet die Äpfel aus dem See zu klauben. Sie hätten nicht den gleichen Geschmack, ihr würdet nur Wasser kosten. Ne? So sind auch die liebevollen Beziehungen in dieser Welt nicht das gleiche, was sie in der spirituellen Welt sind. Und das, was ihnen mangelt, die Essenz, an der es fehlt, ist eine ganz bestimmte Eigenschaft, die manche Liebende in dieser Welt erreichen möchten, aber sie wissen, wie schwer das ist. Es ist das selbstlose Geben. In dem Augenblick, In der spirituellen Welt sind all diese Beziehungen, die ich eben genannt habe, auch die intime Liebesbeziehung, durchdrungen mit dem selbstlosen Geben und sind deswegen total ekstatisch und immer aus sich ausweiten. In dieser materiellen Welt sind die Beziehungen, wie sie auftreten, immer mit einer Spur der Selbstsucht durchzogen und gehen deswegen immer verkehrt und daneben. Sie sind nur gespiegelt. Vor einiger Zeit habe ich einen Auszug aus den Kama Sutras bekommen, wo der sexuelle Austausch zwischen Mann und Frau in größeren Einzelheiten bezeichnet, also beschrieben wird. Und da wurde dann gesagt, es ist nicht möglich, in diesem Austausch frei von selbstischen Wünschen zu sein. Es geht einfach nicht. Es findet man nicht. Und das Kama Sutra sagt dann, so ist es mit den anderen Beziehungen auch, die in dieser Welt auftauchen. Sie haben den Anschein von liebevollen Beziehungen. Und deswegen ist jeder auch sehr intensiv danach aus, diese Beziehung zu genießen. Aber es mangelt ihnen an der Sara, dieser ekstatischen Essenz. Das Beispiel, was im Chaitanya Charitamrita gegeben wird, um uns zu helfen, spirituelle Liebe von materieller Liebe zu unterscheiden, ist das Beispiel von Gold und von Eisen. Beide sehen sehr ähnlich aus, sind auch hart und sind Metalle, werden zu den Metallen gezählt. Aber es besteht ein Riesenunterschied zwischen Eisen und Gold, obwohl sie so ähnlich aussehen. Zum Beispiel Gold ist das super. Man kann so ein kleines Stecknadeltöpfchen, großes Gold, zerklopfen und eine 2 Meter große Fläche davon machen, habe ich mal gehört. Das ist unglaublich, dieses Metall. Sieht aus wie ein Metall, verhält sich aber ganz anders als Eisen. Da kann man das nicht mitmachen. Ne? So, bis hier möchte ich gerne euch sagen, mitteilen, das ist jetzt aus der spirituellen Sicht einer ganz alten spirituellen Tradition. Liebe, was ja eines der wichtigsten Worte auch in dieser Welt ist, findet man in seiner reinen oder sagen wir besser ursprünglichen Form in der spirituellen Welt. Wenn die Liebe, die hier in der Welt auftritt, ist eine gespiegelte Form, der es an Essenz mangelt, weil sie eben nur projiziert ist auf das Element Materie. Lasst uns jetzt ein bisschen Liebe in dieser Welt untersuchen. Es ist nämlich sehr, sehr, selbst wenn es gespiegelt, das heißt seitenverkehrt kommt, ist diese Liebe noch immer das Machtvollste, was es gibt. Jeder ist da ganz und gar hinterher. Manche wollen sie erlangen, manche sind frustriert, weil sie sie nicht erlangt haben. Und jeder ist damit beschäftigt. Auch selbst wenn er aus Frustration sagt, also jedem das Seine und mir das Meinste, also Eigenliebe, das ist, was für mich noch zählt. Ich habe mein Vertrauen an allen anderen verloren. Yes. So, in Sanskrit gibt es ungefähr, hört euch das mal an, was für Experten zum Thema Liebe hier sind, 65 Bezeichnungen für Liebe, die unterscheiden. Ist genauso wie in ich habe mir sagen lassen, Heike Schnatterner, herzlich willkommen, in der Antarktis gibt es 25 verschiedene Bedeutungen, also Bezeichnungen für Schnee. Die sind absolute Schneeexperten dort. Also Trockenschnee, was war da noch? Harter Schnee, weicher Schnee, Schneematsch und 25 solche Bezeichnungen. Die kennen sich aus, die leben im Schnee. So im Sanskrit gibt es 65 Bedeutungen für Liebe, weil die sich auskennen, die leben in der Liebe, diese Kulturen. Also es wird von der untersten Form der Liebe, die uns in dieser Welt sehr oft in der Kriminologie gegeben, da wird angefangen. Trishna heißt diese Liebe. Trishna ist Durst. Durst ist, man aberkennt dem anderen jedes Recht zu einem eigenen Dasein und konsumiert den anderen nur, wie ein Glas Wasser. Wenn man ein Glas Wasser hätte, habe ich sogar eins hier, yes, ich wusste, hier ist ein Glas Wasser. Dieses Glas Wasser, ich würde niemals auf die Idee kommen, möchtest du von mir getrunken werden, ja oder nein? Und ich würde niemals denken, eine hochexistenziell philosophische Diskussion darüber. Ich würde einfach sagen, also ich bin jetzt ein bisschen durstig, entschuldige, einen kleinen Augenblick mal. Würde gar nicht darüber nachdenken. So viele Menschen, die lieben in dieser Welt, lieben so. Die haben überhaupt keine Frage, es ist gar nicht die Frage, was ist denn mit dem anderen, was will denn der andere? Man will ihn einfach nur konsumieren. Du hast so eine tolle körperliche Form, die ich mir ganz gut auch ohne Kleidung vorstellen könnte. Nicht? Und dann Krishna. Sehr oft kommen da Vergewaltigungen, wie sie in dem Zuhause der deutschen Bürger stattfindet, vor oder so weiter. Auf einer etwas höheren Stufe gibt es Maituni. Maituni ist der sexuelle Austausch, wo man auf den anderen Rücksicht nimmt. Dann Manmata. Manmata ist eine ziemlich unschuldige Form der Liebe. Es bedeutet übersetzt Schmetterlinge im Bauch. Also verliebt sein. Kennt ihr bestimmt auch aus eurer Teenagerzeit. Und dann Maitri ist die gleichberechtigte Freundschaft. Und dann gibt es Priti. Warte mal. Priti, yes. Ist das richtig? Priti? Yes. Priti ist, heißt so was wie eine ganz tiefe freundschaftliche Liebe. Ein bisschen anders als Maitri, weil es mit Geschenken, vielen Geschenken verbunden ist. Und so gibt es also die Freundschaft mit Geschenken und die Freundschaft ohne viele Geschenke. Da wird ein Unterschied gemacht. Ihr seht, die haben sich Gedanken über das Thema Liebe gemacht. Yes. So, die Kraft dieser Liebe, ganz gleich, ob sie in der materiellen Welt ist, ist sehr, sehr powerful, weil sie eben aus der spirituellen Welt importiert ist, ein Import aus der spirituellen Welt. Und obwohl es nicht mehr das Ursprüngliche ist, das Reine, und nicht mehr diese gleiche Kraft hat, ist sie doch faszinierend genug, um die ganze Welt zu beherrschen eigentlich. Ich möchte euch gerne ein Beispiel geben, aus der christlichen Tradition, von Samson, der durch Liebe beherrscht war. Samson, also ich muss mal hier schauen auf meine Notizen, vor seiner Geburt kam ein Engel zu seinen Eltern und sagte, Samson wird euer Kind sein, er wird so machtvoll sein, dass er das Land Israel aus dem Sklaventum durch die Philister, dankeschön, Philister befreien wird. Es gibt jedoch eine Regel bei diesem Knaben. Schneidet ihm nie die Haare. Wenn ihm die Haare geschnitten werden, verliert er seine Kraft. Hare Krishna. Das wird beschrieben, in seiner Jugend ging er einmal spazieren und da kam ein Löwe auf ihn zu. Der Löwe griff ihn an und Samson sprang einfach auf ihn als kleiner Vierjähriger. Wie alt bist du?
Elf,
ja. Der war also 5 Jahre jünger als du zu dem Zeitpunkt. Und verdrehte ihm den Kopf. Tötete ihn also. Ging er einmal spazieren als Jüngling, hatte schöne Haare und wurde angegriffen von den Philistern, die wussten, dass er, wenn er älter werden würde, unglaubliche Kräfte haben würde. Das waren 10.000 Philister, soweit ich weiß. Samson sah, wie die mit Speeren und Schwertern kamen, dachte, was machen wir jetzt? Und fand einen etwas versteinerten Eselunterkiefer. Du verstehst das Wort, oder? Unterkiefer? Von einem Esel. Nahm den und stürzte sich mit großem Enthusiasmus auf die Philister und schlug sie in die Flucht beziehungsweise auf den Boden. Nun, die Philister wussten, gegen diesen Heroen können wir nichts machen, außer wir wenden die Kraft der... Man sagt jetzt, ich will jetzt nicht das Wort Liebe. Liebe ist Prema in Sanskrit. Ich möchte Karma dazu sagen. Karma heißt sowas wie lustvolle Liebe. Also überzeugten sie Delilah, so viel ich weiß. Sie solle den Samson umgarnen und ihm das Geheimnis seiner Kraft entlocken. Die Leila war wunderschön, und als ihr Gold und Silber versprochen wurde, war sie sehr begierig auf diesen Preis. Sie ging also zu Samson, machte sich irgendwie, schmeichelte sich wohl ein, und sie wurden ein Paar. Ich möchte das nicht so im Detail darstellen, ihr könnt euch das schon denken. Und eines Tages fragte sie, Liebling, du bist so machtvoll. Und Liebende sollen kein Geheimnis haben. Was ist das Geheimnis deiner Kraft? Wann kannst du besiegt werden? Ja, sagte Samson, der sie genau anschaute und ein bisschen Unehrlichkeit in ihren Augen sah. Er sagte, ich kann mit 7 Bogen sehen, die umgebunden werden, gefesselt werden. Nach einer Liebesnacht fesselte sie ihn so, und am Morgen kamen wie verabredet die Philister an, ein Armeekorps. Delilah rief aus, weil sie wusste, sie war sehr schlau, vielleicht stimmte es nicht, was Samson ihr gesagt hatte. Die Philister kommen, Liebling! Samson machte einfach nur Platsch und zerriss die Seen und trieb die Philister in die Flucht. Ach, Delilah sagt, dass die Philister auch immer kommen, wenn wir so zusammen sind. Seltsam. Aber du hast mich angeschwindelt und Liebende sollen kein Geheimnis haben. Wie kann man dich denn besiegen? Samson sagte, man muss mich mit brandneuen Seilen binden, dass nicht ein Zentimeter frei ist. Nach einer Liebesnacht, als Samson erschöpft dahin schlief, umband sie ihn. Und am Morgen kam dann wie abgemacht eine unglaubliche Übermacht von Soldaten. Liebling, die Philister kommen! Das schrie sie also ein bisschen warnend. Ne? Die Philister kommen! Samson zersprengte einfach die Seile und beseitigte die ganzen Philister. Also sagte danach Delilah, dass die immer kommen, wenn wir zusammen sind. Ich verstehe das nicht. Aber Folgendes, du hast nicht die Wahrheit gesagt. Du hast alle Geheimnisse von mir entlockt in unseren leidenschaftlichen Nächten. Kein Zentimeter meines Körpers ist ein Geheimnis für dich. Ich habe dir alles gegeben, außer ein Geheimnis, was ich dir heute Abend geben werde. Du musst mir aber sagen, was die Ursache deiner Kraft ist. Ich will's nur so wissen. Und sie dachte an Gold und Silber. Und daraufhin sagte Samson, wenn meine Haare abgeschnitten werden, dann kann ich besiegt werden. Und das tat Delilah. Sie schäfte ihn ab. Und am Morgen rief sie wieder aus, die Philister kommen, und da wurde Samson überwältigt und später geblendet. Also das Augenlicht wurde ihm geraubt und er wurde ein Sklave. Das ist eine Geschichte, was in unserer westlichen Tradition erzählt wird. Das hört man von seinen Eltern. In den Kinderstuben sei vorsichtig vor den Frauen, sagte mein Vater mir und erzählte mir die Geschichte damals. Die Frauen sind sehr, sehr nette Wesen. Also da ist kein. Aber aus irgendeinem Grunde hat mir mein Vater das eingebläut. Und ich glaube, es ist Unrecht, dass er den Frauen getan hat. Aber es geht um weltliche Liebe. Nicht? Es ist sehr, sehr machtvoll. Es kann den Stärksten auch besiegen. Es gibt viele Beispiele in den vedischen Schriften über wie starke Persönlichkeiten zu Fall kommen. Zum Beispiel Indra, der Himmelskönig, sah einst die heilige Ahalya und wurde so überwältigt von Karma. Karma ist diese gespiegelte Liebe, wie sie in dieser Welt aufkommt, dass er so lustvoll wurde und sich dann irgendwie
Ahalya verstrickte und irgendwie kam es dann zu einer intimen Begegnung. Als Ahaljas Ehemann, der Gautama, das hörte, war er so wütend, dass er seine ganze Kraft benutzte und einen Fluch aussprach. Möge dein ganzer Körper mit Vaginas bedeckt sein. Nicht nur unter den Kleidern, auch über den Kleidern. Als Indra dermaßen gezeichnet war, war ihm das schrecklich peinlich. Und es war auch schwierig, sich zu bewegen in der Öffentlichkeit. Er lief also laufend hochrot an und sagte, kam er irgendwann zum Gautama und sagte, können wir den Fluch nicht verändern? Das ist so peinlich. Ach du Lustmolch, sagte Gautama, weil du es bist, möge dein ganzer Körper mit Augen übersät werden. Und so war er voller Augen. Indra ist noch heute voll mit Augen. Du suchst nach der Möglichkeit, rauszugehen? Du kannst einfach da so längs gehen, das nimmt kein Problem. So, das ist, es gibt viele solche Beispiele und ich möchte das nicht so ausweiten. Selbst unter spirituellen Menschen, die sich wirklich bemühen, spirituell Fortschritt zu machen, ist diese Kraft der Karma so schwer und so schwer zu überwinden auch. Ich weiß, ich kenne einen Menschen in diesem Raum, der das versucht, aber immer wieder merkt, wie diese Kraft ihn in peinliche Situationen hineinbringt. Es ist eine unglaublich machtvolle Kraft. Unglaublich machtvoll. Ich habe unlängst von einem großen Zen-Guru gehört, der in Bodh Gaya ein Zentrum zur Selbsterkenntnis eröffnet hatte. Es war im Dschungel und hatte so kleine Hütten. Und Westler kam aus dem Westen zuhauf, um von ihm zu lernen, wie man meditiert. Und er lehrte seine Schüler, materielles Leben ist Illusion. Man muss die Sinne kontrollieren. Jeden Tag haben die nur so eine Handvoll in Wasser eingeweichte Gerste gegessen. Also nicht wie bei einem Sonntagsfest bei uns. Und er hat von seinen Schülern verlangt, jeden Tag 8 Stunden zu sitzen und zu meditieren. 8 Stunden, das ist unglaublich hart, wenn man das jeden Tag macht. Das kann man mal einen Tag, 2 Tage machen. Ich habe das mal für eine ganze Woche gemacht. Da habe ich sogar von morgens 4 Uhr bis abends 9 Uhr gesessen und meditiert. Das ist wirklich nichts für Anfänger. Also ich wurde ganz schön herausgefordert im Himalaya, als ich das gemacht habe. Und viele Entsagungen. Nur eines Tages sahen seine Schüler, wie in der Nacht ein Licht in der Hütte ihres Gurus brannte und sie sahen ein Mädchen kommen. Und nach 2 Stunden mit zerrauften Äußeren wieder rausgehen. Es wird wahrscheinlich nur eine Vorspiegelung unserer westlichen Fantasie gewesen sein, sagten sich die Westler. Aber das geschah in der 2., in der 3. Nacht und dann immer wieder in Intervallen, bis sie eines Tages mal genau schauten und hörten, was so da war. Und es war klar, es war die Kraft von Karma, die Kraft von Lust, die da wirkte. In der Hütte des großen Entsagten. Nicht? Das ist eine unglaubliche Kraft, die ganze Welt beherrscht. Das größte Leid ist, wenn sogenannte Liebe frustriert wird. Ich hörte von einem Mann in unserer Nachbarschaft einmal, wie war das? Der kam nach Hause von einer Geschäftsreise und als er nach Hause war, war seine Frau mit einem anderen Mann auf den Bettlaken zugange. Und er wurde so gestört dadurch, dass er eine Pistole holte aus dem Hausschrank, den Mann erst erschoss, dann seine Frau, dann sich selber. Frustrierte Liebe macht die ganze Welt verrückt. Du kannst ja, wenn du einen Kopfschmerzen hast, ein Aspirin nehmen. Wenn du Rückenschmerzen hast, kannst du ein bisschen Kundaliniöl darauf reiben. Aber wenn du ein zerbrochenes Herz hast, was durch Liebe zerbrochen ist, enttäuschte Liebe, dann kann man nicht ein Aspirin nehmen oder ein bisschen Kundaliniöl. Das ist total heavy. Viele Leute machen Selbstmord deswegen. So machtvoll ist diese Kraft, diese Power. Die Gita sagt soweit, das Karma, also diese gespiegelte Liebe, brennt wie ein Feuer. Und wenn sie enttäuscht wird, dann verwandelt sich diese Kraft in Zorn und Gewalt. Vieles, was wir heute in der Gewalt sehen, Gewalt im Schulhof, Gewalt in der im Eheleben, ist alles nur aus frustrierter Liebe herausgekommen. Das Kind von frustrierter Liebe ist Gewalt. Na, yes. Wir sind alle in dieser materiellen Welt, so sagen die Schriften, unter dem Einfluss dieser Karma, was unsere ganzen körperlichen Zellen durchdringt, als die machtvollste Kraft, die Geheimkraft ist, die Welt beherrscht. Vor einiger Zeit hat man in Amerika, ich glaube vor San Francisco, das sicherste Gefängnis der Welt errichtet. Alcatraz hieß es. Ein total gesichertes Gefängnis mit Stacheldraht und Maschinengewehren, eine Insel mitten im Ozean, drumherum kreisten die gefährlichsten Haifische, dass bloß keiner entkommt. Aber viele Leute sind immer wieder daraus entkommen. Die Schriften sagen, diese Welt ist ein Gefängnis, aus dem man nicht entkommen kann, nicht wie Alcatraz. Maya, die Illusion, hat ein Gefängnishaus gebaut, dessen Gitterstäbe mitten in unserem Herzen liegen. Es sind die Gitterstäbe der Lust, die uns binden an diese Welt. Diese Karma oder diese Lust hat zwei Formen. Das eine ist eine leicht erkennbare, nämlich diese körperliche Lust, nicht, die in uns tobt, hin und wieder. Aber dann hat es auch eine feinstoffliche Form. Das ist der Wunsch nach Ansehen, Stolz und so. Das ist der feinstoffliche Körper, der Geist dieser Karma. Und jeder ist unter dieser Kontrolle. Lasst uns nun sehen, ein bisschen auf Formen der Liebe schauen, die nicht so selbstsüchtig sind, die aber auch sehr stark sind. Ihr könnt euch vielleicht erinnern, im Zivilkrieg zwischen Nord- und Südamerika, also gab es viele Frauen, die ihren Ehemännern in den Krieg feuchten, weil sie wussten, dass die wahrscheinlich fallen würden im Krieg, haben sich die Frauen das Haar versteckt, die fraulichen Formen festgebunden und sind dann mit ihren Ehemännern in den Krieg gezogen, um an ihrer Seite zu sterben. Denn sie konnten sich nicht vorstellen, weil ihre Anhaftung an sie so stark war, dass sie ohne die Ehemänner weitermachen würden. Das ist übrigens ein bestimmt ein interessanter kultureller Einblick, die Grundlage von dem Sati-Ritual, nicht? Witwenverbrennung? Bestimmt schon gehört. In der alten Zeit, also es ist gut, dass das abgeschafft worden ist, weil das unglaublich korrupt geworden ist und man Frauen zwang, ins Feuer zu gehen und sich mit ihrem Mann zu verbrennen. In der alten Zeit aber haben die Frauen das freiwillig getan, weil sie konnten sich nicht vorstellen, getrennt von ihrem verstorbenen Ehemann zu existieren. Es gab einen Vers, den sie rezitierten. Oh, das Feuer der Trennung von dir, mein Geliebter, brennt so heiß in meinem Herzen, dass ich die Kühle des Feuers aufsuche, des Scheiterhaufenfeuers. Ich möchte mich dort erfrischen und kühlen. Das war das Verständnis, aus dem heraus Sati-Verbrennung stattfanden. Ich möchte nochmal wiederholen, wir, die Hare Krishna-Bewegung, sind nicht für Sati-Verbrennungen. Heutzutage ist wirklich, dass die Frauen gezwungen werden. Aber mein spiritueller Meister hat mir gesagt, dass eine seiner Bekannten, die Frau, heimlich immer noch, als ihr Mann im Scheiterhaufen war, sie konnte das nicht ertragen und sie hat dann später einen eigenen Scheiter Haufen privat entfacht, um sich dort zu verbrennen, weil das war für sie die einzige Lösung, mit dieser Liebe umzugehen, die sie für ihren Mann verspürte. Das sind sicherlich Formen von Liebe. Ihr merkt, wie stark das sein muss, dass man in den Krieg zieht neben seinem Ehemann oder auch dieses indische Modell praktiziert. Es ist eine Liebe, die nicht so selbstsüchtig ist, wie ich eben genannt habe, wie ich Beispiele gegeben habe. Mir geht es nicht darum, über Liebe in dieser materiellen Welt richtend zu urteilen und zu sagen, es ist ja nicht so gut. Ich möchte lediglich eins sagen, es ist unglaublich powerful, dieses Gefühl. Es bewegt die Herzen der Menschen. So, nachdem wir da durchkommen, möchte ich die Frage stellen, wen lieben wir denn eigentlich, wenn wir lieben in dieser Welt? Einmal hat ein König und eine Königin nebeneinander meditiert und kam gleichzeitig aus der Meditation heraus. Und der König sagte zu der Königin, also Liebling, nimm es nicht persönlich, aber in der Meditation fiel mir auf, dass ich dich eigentlich gar nicht liebe. Daraufhin sagte die Königin, du hast mir Mut gemacht, Liebling. In der Meditation habe ich das Gleiche herausgefunden. Aber das ist ein Problem, wir sind verheiratet, es muss doch Liebe da sein. Lass uns zum Buddha gehen. Und sie ging dann zum Buddha. Buddha hörte sich das Leben dieser beispielhaften Eheleute an und sagte, ihr habt in der Meditation etwas gesehen, dem es lohnt, nachzugehen. In dieser Welt lieben wir nicht den anderen, wir lieben eigentlich nur uns selber. Als ich das erste Mal hörte, ich war gerade auf einer Himalaya-Reise und hatte eben diese Erfahrung gemacht, so lange jeden Tag zu meditieren. Und war dann aus meiner Höhle heraus und war in Dharamshala, war das? Dharamshala? No, McLeod Ganj bei Dharamshala. Und ich kann mich noch deutlich daran erinnern, ich hörte das in einem buddhistischen Zentrum. Ich war eingeladen, in einem buddhistischen Zentrum einen Vortrag zu halten. War das so? Sowas ähnliches. Ich kann mich nicht mehr genau erinnern, was ich da gemacht habe. Und da hörte ich davon und ich dachte, naja, wir lieben nur uns selber, ich weiß nicht. Da habe ich ein bisschen später etwas gelesen von meinem eigenen Spiritual Meister zu diesem Thema, was mich überzeugte. Er sagte, wenn wir lieben, was ist eigentlich das Objekt, was wir am stärksten lieben? Er sagte, es ist unser eigener Körper. Wenn da irgendwas nicht richtig ist am Körper, dann machen wir alles, um das wieder hinzukriegen. Eine Fingerverletzung. Nicht? Wir lassen alle stehen und liegen und sagen, ja, jetzt wäre das erstmal gemacht. Und so weiter. Wir lieben am meisten von allen liebenswerten Objekten unseren physischen Körper. Warum stecken wir so viel Energie in unseren Körper ein? Speisen den, kämmen den, wenn wir Haare auf dem Kopf haben. Gehen zur Arbeit, damit wir genug für den Lebensunterhalt haben, für den Körperunterhalt haben. Ja, wir lieben den Körper, weil da eine Seele drin ist. Ohne eine Seele ist da kann man das nicht mehr lieben. Unser Ramsundara ist so liebenswert. Wenn die Seele aus dem Körper rausgeht, dann riecht er einfach nur noch intensiv. Wir werden nicht den lange bei uns haben wollen, sondern wirkt sogar unheimlich. Wird auf den schnell verbrennen oder unter das Grab. Ne? Kann man das sagen, Boginischak? Selbst als Ehefrau kann man das sagen. Der Körper ist so liebenswert, weil eine Seele da ist. Warum, jetzt die nächste Frage, lieben wir denn die Seele? Und jetzt kommt die Antwort. Die Seele, die das Liebenswerteste in dieser Welt ist, ist ein Teil Gottes. Deswegen ist sie so liebenswert. Wir lieben also im Grunde genommen Gott. Wir wissen es nur nicht. Wir sind die Verklemmten, die Verkannten oder wie sagt man, die verhinderten Liebenden in der Welt. Wenn wir einen anderen Körper, wenn wir einen anderen Menschen lieben oder irgendwas, ist das liebenswert, weil da die Seele gegenwärtig ist. Nicht wegen dem Körper. Sieht so aus, als wenn der Körper so toll aussieht mit dem, mit den entsprechenden Formen und dem, dem schelmischen Grinsen und all das. Und den Schnurrbart und so. Nicht? Aber was wir wirklich lieben, ist die Seele. Und warum lieben wir die Seele? Warum ist die so liebenswert? Wir sehen sie ja nicht mal. Weil sie ein Teil Gottes ist. Wir lieben Gott, aber wir bleiben vorher stehen. Es ist so, als wenn wir einem Mädchen einen Liebesantrag machen und dann sage ich, liebe dich, und das Mädchen sagt, gut, und dann, was machen wir darüber? Ach, ich werde ein Haus für deinen Handschuh machen. Wir nehmen den Handschuh, nur die Form. Nein, wenn wir lieben, sollten wir die Person lieben, nicht ihren Handschuh. So lieben wir in dieser Welt immer nur Handschuhe, nur das Äußere. Wir kommen nicht zur eigentlichen spirituellen Essenz und deswegen mangelt es unserer Liebeserfahrung an Zara, an ekstatischer Essenz. Man nennt das Maya Love, die Maya-Liebe. Lasst uns jetzt auf ein paar Leute anschauen, die die Maya-Liebe aufgegeben haben für die spirituelle Liebe. Ich möchte zuerst anfangen, nicht in meiner Tradition, ich möchte bei Franziskus von Assisi anfangen. Franziskus von Assisi. I'm very sorry, das war nicht so gemeint. Franziskus von Assisi kam aus einer sehr wohlhabenden Familie und hat auch in seiner Jugend ganz schön das getan, was reiche Leute getan haben, Partys gefeiert. Aber eines Tages, eines Nachts, hatte er während die Party gefeiert wurde, ging er so an den Rand der Party und hatte eine Gotteserkenntnis, wo er plötzlich merkte, das ist nur Maya hier, das ist einfach nur die Illusion. Da leben Leute in der Handschuhwirklichkeit. Und er, die ganze, das traf ihn dermaßen, dass er die ganze Nacht nur zwei Worte sagen konnte. Dio mio, my God, my God. Seine Freunde dachten, das hat jeder mal, so ein Partyhänger, wo man nicht reinkommt. Kennt ihr bestimmt auch aus euren Erfahrungen, ne? Das geht schon weg. Und dann sind sie am nächsten Tag abends lärmend mit allerlei Spielmannsleuten durch die Stadt gestürmt. Und Franziskus war auch dabei, aus Gewohnheit, um wirklich mal so den Wildeber herauszulassen, merkte dann aber plötzlich mittendrin, das ist nur eine Illusion, ich betrüge mich selber. In dem Augenblick riss der Himmel so ein bisschen auf und er sah die Sonne, die ja auch in den vedischen Schriften als das Auge Gottes, was auf uns schaut, angedeutet wird. Ne? Ihr kennt, er hat später dann Bruder Sonne und so daraus Gedichte geschrieben. Und er spürt das gütige und schmunzelnde Auge Gottes auf sich lassen. Konnte nicht mehr weiter und rief einfach nur noch aus, Dio mio, Dio mio. Ne? Später dachte er dann, ich muss jetzt ein bisschen mein eitles Leben aufgehen. Er ging zu den Leuten, vor denen er am meisten Unbehagen hatte, den Leprösen am Stadtrand und verteilte den Reichtum seines Vaters an die. Sein Vater wurde fürchterlich aufgebracht darüber, was machst du mit unserem Familienerbe, das ist ja unglaublich, und sperrte ihn ein. Franziskus chantete da einfach nur weiter sein Dio mio. Sein Vater wurde noch verrückter und dann gab es das Eklat. Sein Vater stellte ihn auf der Straße. Was machst du? Ich hab hart gearbeitet, du verschenkst alles an diese Nutzlosen, yes, und bist so seltsam geraten. Das geht nicht. Das geht nicht. Hier, ich will eine Lösung. Ich will, dass du dich verpflichtest, ein echter Sohn zu werden. Da hat Franziskus gesagt, ich bin bereits ein echter Sohn. Ich bin ein Sohn des Höchsten. Hat hat gesagt, Vater, du kannst alles haben, was du mir gegeben hast. Hat seinen Hut abgenommen, sein Mantel abgenommen, sein Hemd, seine Schuhe, seine Socken, falls er welche angehabt hat. Alles. Und war nur von den vier Himmelsrichtungen bekleidet. Am Ende. Und dann ging er aus der Stadt heraus und fing ein neues Leben an. Yes. Warum? Er war besiegt worden. Er war überwältigt worden von der Kraft der Liebe. Das war's. Das muss man mal verstehen. Er war überwältigt worden von der Kraft der Liebe, die so powerful war, dass er sogar seine Schuhe ausgezogen hat. Der hat barfuß dann weiter im Winter zu diesen klimatösen Umständen hat er barfuß gelebt, ne? Weil er wollte eben, der war einfach verliebt. Rupa und Sanatan Goswami. Sanatan Goswami hatte so viel Kleidungsstücke, dass er wird gesagt, er hatte 1000 feine Hemden. Für jeden Tag 3. 3 oder so ähnlich. So ähnlich, ne? Sanatan Goswami und Rupa Goswami haben als Minister vom Bengal gelebt und hatten alleinige Verfügungsgewalt. Bengal ist größer als unser Deutschland. Das, also auch das heutige Deutschland. Bengal ist wesentlich größer. Deutschland ist ein Sahneklecks dagegen in der flächenmäßigen Ausdehnung. Die waren praktisch Könige da. Als sie von Chaitanya Mahaprabhu hörten, der Inkarnation Krishnas, nahmen sie Kontakt mit ihm auf. Und später wurden sie durch den Vorgang des Chanten des Hare Krishnas Mantras so überwältigt, dass sie nicht mehr zu ihren Regierungsposten erschienen. Sie gaben dann schließlich alles auf, was sie hatten. Sie taten ihren ganzen Reichtum in mehrere Boote, verteilten das und gingen nach Vrindavan, wo sie nur mit so einem Tüchelchen bekleidet da waren, 2 Stunden am Tag geschlafen haben. Stell dir das mal vor, da wird ein normaler Mensch unruhig. Und sie haben ein bisschen gegessen und ein bisschen Buttermilch getrunken. Manchmal konnten sie nicht mal für 2 Stunden schlafen, wenn sie Krishnas Lob sangen und tanzten dazu. Warum? Die waren völlig überwältigt von der Kraft der Liebe. Das kann ein Mensch nicht tun, 2 Stunden schlafen und ein bisschen was essen, wenn er nicht von einer anderen Energie gespeist wird. Sonst muss der ins Krankenhaus eingeliefert werden nach einiger Zeit. Die waren beflügelt und ermächtigt von der Kraft der Liebe. Haridas Thakur, möchte ich euch erzählen, als letztes meiner Beispiele, wurde in einer musulmanischen Familie geboren und wurde ein glühender Krishna-Bhakta, der den ganzen Tag Hare Krishna chantete. Den Muslims behagte das nicht, denn sie wollten eigentlich die Hindus zu Muslims machen und nicht erleben, wie die Muslims zu Hindus wurden, in ihrer Logik. Deswegen wollten sie ihm das austreiben, sein Chanten, und haben ihm gesagt, du musst aufhören zu chanten oder wir werden dich verprügeln in 24 Marktplätzen. Prügelstrafen werden mit angeklemmten Armen erteilt in der Islam-Religion und mit ausgestreckten Armen. Das waren die Ausgestreckten, die also unglaublich... Ein Marktplatz überlebt man, den zweiten, da wird man ein Krüppel, beim dritten stirbt man. Es waren 24 Marktplätze als wirksame Abschreckung den Leuten gegen. Haridas Thakur sagte, es tut mir leid, ich kann, auch wenn ihr meinen Körper in 100 Teile zerteilt, die werden weiter chanten. Ich kann das nicht unterbrechen. Und so wurde er dann gestellt und wurde ausgepeitscht. Und an 24 Marktplätzen war er immer noch am Chanten. Hare Krishna, Hare Krishna. Die Auspeitscher sagten dann zu ihm, du, wenn du nicht stirbst, werden wir statt deiner sterben und wir haben Familie. Du musst jetzt sterben langsamer, verstehst du? Sonst kriegen wir es ab. Oh, Haridas sagte dann, entschuldigt, dass ich euch Unannehmlichkeiten gemacht habe und fiel um. Das ist ein ungewöhnliches Verhalten. Das war, der war überwältigt von der Kraft der Liebe. Hare Krishna. Nun, wenn Krishna sieht, dass ein Devotee ihm Liebe gegenüberbringt, liebt er den Devotee so unglaublich, dass er sagt, ich würde aufhören, Krishna zu sein, wenn ich meine Devotees nicht lieben würde. Liebe zu Gott ist nicht eine eingleisige Sache oder eine Einbahnstraße, sondern eine unglaublich vielbefahrene Zweibahnstraße, wenn man das in Deutsch sagen kann. Da kommt vom Devotee etwas und von Gott kommt etwas. Eine unglaubliche Ekstase ist da. Nicht als Krishnas Freunde einmal giftiges Flusswasser tranken und alle samt dahin starben, ist Krishna gekommen, hat sie angeschaut und sie wurden durch seinen Blick ins Leben gerufen. Hare Krishna. Krishna ist für seine Devotees ins Königreich des Todes gegangen und hat bereits verstorbene Devotees zurückgebracht. Es gibt nichts, was Krishna nicht tun würde, um die Liebe mit seinen Devotees auszutauschen. Er ist unglaublich liebevoll. Das ist eines seiner Eigenschaften und deswegen ist Krishna immer dargestellt mit der Flöte. Wenn Krishna auf der Flöte spielt, geht die Liebe, die in seinem Herzen ist, in die Flöte hinein und in die Musik und geht überall hin und zieht seine Devotees unglaublich an. Die Flötenmusik ist nichts als tonale Liebe. Krishna ist ständig damit beschäftigt, Arrangierungen für die Devotees in der Welt zu machen, indem er sie zum Beispiel begleitet als die Überseele im Herzen eines jeden. Ihr kennt bestimmt auch schon ein paar Erfahrungen mit Krishna im Herzen, der euch plötzlich eine Inspiration gibt. Komm hierher, tu das nicht. Krishna als Parama erscheint auch auf, lässt sich verehren auf dem Altar, um die Liebe seiner Devotees entgegenzunehmen und Liebe zurückzugeben. Ich möchte euch bitten, euch Gedanken zu machen, wie ihr aus der Spiegelung in die Wirklichkeit kommt. Aus der gespiegelten Liebe, die es in dieser Welt gibt und die immer frustrierend sein muss, weil es ihr an Sara, an ekstatischer Essenz mangelt. Macht euch bitte Gedanken, wie ihr Gottliebende werden könnt. Krishna-Liebende. Yes. Man braucht sich dazu nicht den Kopf zu rasieren. Man muss einfach nur das, was schon da ist, befreien von den Illusionen. Ihr möchtet euch fragen, ja, schön, aber ich bin nicht Franziskus von Assisi und auch nicht Sanatan Goswami oder Haridas. Ich bin ein ganz normaler Mensch aus Deutschland. Ich finde, es ist wichtig im spirituellen Leben nicht immer zu denken, dass man der allergrößte Heilige ist, sondern aufrichtig zu sein und zu merken, ja, ich bin, wer ich bin. Aber ich möchte euch ermutigen, jeder, auch ein normaler Mensch, kann diese Liebe entwickeln, weil sie bereits in seinem Herzen gegenwärtig ist. Es gibt einen Schlokka, Nitya Siddha Krishna Prema Satya Kabunoi Shravanadi Shudashiddhi Karaye Udai. Die ewige Vollkommenheit der Liebe zu Krishna ist im Herzen eines jeden enthalten. Sie kann zum Vorschein gebracht werden, einfach nur durch das Hören über Krishna. Und da gibt es zwei Dinge. Erstmal Krishnas heiligen Namen, wie wir ihn hier chanten. Nicht? Dieses Chanten der heiligen Namen ist eine tolle spirituelle Übung, die einfach die Bedeckungen, die über unser Herz gelegt sind, freimachen. Und wie man auch Krishna, Prema oder Liebe zu Krishna erlangen kann, ist, indem man viel über Krishna hört, aus den heiligen Schriften. Wenn ihr in den Heiligen Schriften lest, werdet ihr bestimmte Eindrücke bekommen. Und wenn ihr dann chantet, werden diese Eindrücke nicht einfach nur Theorien sein, wovor der Westler so viel Angst hat, spirituelle Theorien, sondern diese Eindrücke werden zu Leben erwachen und ihr werdet sie sehen als eine spirituelle Wirklichkeit vor euren Augen. Ich möchte euch inspirieren, auch etwas zu tun in diesem Leben für Krishna. Fragt euch jeden Tag, was habe ich heute nur für Krishna getan? Nicht? Wie für die Geliebte, das kennt man, da pflückt man gerne mal eine Blume und gibt sie. Sie ist nur für dich. Ich mach Blumen nicht, aber du kriegst sie. Nicht? Und so sollte man jeden Tag etwas tun für Krishna. Nur für Krishna. Das sind ganz selbstlose Tätigkeiten. Ihm eine Freude bereiten. Oder wenn ihr zum Tempel kommt, solltet ihr versuchen, nicht ohne Geschenke zu kommen. Man kann Blumen mitbringen. Seht, der Altar ist noch, da ist noch viel Platz für Blumen. Man kann Obst mitbringen, was Krishna geweiht wird. In Indien weiß man das, wenn man zum Tempel kommt, soll man nicht mit leeren Händen vor Gott treten. So können wir auch, wenn wir auch selbst wenn wir einfach sind und ein ganz abgemagertes Portemonnaie mit uns führen, das ist kein Problem. Man kann Blumen pflücken und es gibt so viel, was man Krishna darbringen kann. Oder wenn wir zum Tempel kommen, können wir unser Herz offenbaren in einem Gebet. Krishna sagt, so sieht es aus mit einer gefallenen Seele hier in der materiellen Welt. Kann man das Herz Krishna gegenüber öffnen. Ich möchte euch inspirieren heute, irgendetwas zu tun, um diese in euch vorhandene Liebe freizulassen. Damit man wirklich, sagen wir mal, das spirituelle Dasein nicht als eine Theorie erfährt, sondern als eine liebevolle Wirklichkeit. Die spirituelle Welt ist eine Welt der Liebe. Und selbst wenn diese Liebe ein bisschen, wenn sie reflektiert ist in dieser materiellen Welt, ist sie immer noch sehr, sehr powerful, weil es ist einfach das Machtvollste, was es gibt. Hare Krishna. Während ich so spreche, geht in mir parallel ein Gedanke. Ich spreche über ein Thema, was mir offensichtlich sehr, sehr wichtig ist. Ihr spürt es vielleicht, dass ich viel darüber nachgedacht habe. Ich möchte euch wirklich versichern aus der eigenen Erfahrung, wenn das Herz von dieser göttlichen Liebe überflutet ist, ist man so glücklich und man braucht gar nichts mehr. Man braucht gar nichts. Man könnte einfach den ganzen Tag, tja, die Kerne tanzen, die würden tanzen und, die, und so weiter. Aber wenn diese Liebe nicht da ist, auch im spirituellen Leben, diese göttliche Liebe, dann schaut man wieder nach der Maya-Liebe. Nach der Liebe dieser Welt, die ein, weil keiner, du kannst in deinem Herzen niemals ein Vakuum haben, was ein Liebesvakuum. Du wirst das entweder füllen wollen mit der Maya-Liebe oder mit der spirituellen Liebe, mit der Prema. Die meisten von uns wissen nicht so viel über spirituelle Liebe und deswegen greifen sie immer wieder in den Dornbusch oder auf die Kakteen der Maya-Liebe. Ja, sie wollten nur Wasser haben, aber sie kriegen die Stacheln der Kakteen. Mit anderen Worten, sie wollten in die Tiefe, aber sie bleiben an der Oberfläche, die sie verletzt stehen. So, das ist ein großes Thema. Ich kann nicht hoffen, das alles in einer Vorlesung zu erklären. Unsere Bewegung heißt ja Bhakti-Yoga. Es ist der Yoga der Liebe. Wisst ihr das? Der liebenden Hingabe zu Krishna. Bhakti-Yoga? Liebe zu Krishna. Yes. Das finde ich unglaublich, weil das einfach, das setzt in der Essenz an, gerade da. Ich wurde einmal vom heißen Stuhl eingeladen in Köln, um dort mich zu streiten. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, heißer Stuhl, da wird man dann so hingesetzt und dann kriegt man also die so wilde, aggressive Fragen. Und es soll, sie haben mich gefragt, worüber möchten sie interviewt werden? Ich habe gesagt, well, zum Beispiel zölibatäre Liebe. Und das ist zu schwierig, sagten sie. Und dann wollten sie irgendwas anderes. Und dann habe ich mir mal so eine Sendung angeschaut. Und da wird man ja, also die Idee ist ja, dass der auf dem Stuhl runtergeputzt wird. Und ich bin leider nicht so wahnsinnig schlagfertig. Also ich habe schon ein paar Bomben, aber ich brauche Anlauf dazu. Nicht? Und das geht so schnell, dass man nicht anlaufen kann. Das habe ich bisher noch nicht gemacht. Aber ich denke, warum nicht einfach mal auf einen heißen Stuhl gesetzt werden und über Liebe sprechen? Das kann... Da kann den Leuten den Unterkiefer runterfallen vor Begeisterung. Das ist so ein schönes Thema. Das ist ja auch die Frage, ob du nicht einfach verlieren möchtest. Ach so, oder? Die meisten wollen Kontrolle haben. Und wenn man dann das andersherum macht, dann ist es vielleicht ganz gut. Ja, ja. Guter Tipp, ja. Ja. Schön, also. Ich bin an ein natürliches Ende gekommen. Ich hoffe, dass ich euch nicht total gelangweilt habe mit diesen Dingen. Denkt bitte aber darüber nach. Das ist in jedem Fall etwas Gutes. Ich möchte jetzt gerne sehen, ob ihr einige Fragen zu diesen Themen habt. Wann kommt der Meister? Wann kommt der Meister? Der kommt, wenn du bereit bist. Hallo Krishna. Vielen Dank für die Frage. Hast du noch eine andere? Ja.
Du hast ja erwähnt in deinem Vortrag, dass die wirkliche Liebe nicht selbstlos ist.
Ja.
Wie sieht es aus denn mit Liebe zwischen den Devotees? Wenn Mann und Frau und Devotees zusammenkommen, inwieweit unterscheidet sich das von der Welt?
Wie sieht es aus, wenn Devotees, also spirituelle Menschen, zusammenkommen? Inwieweit unterscheidet sich das von der weltlichen Liebe, was die Selbstlosigkeit betrifft? Ich denke, dass viele unserer Haushälter, also Verheirateten, darüber sehr gut, also fast noch besser sprechen können als ich. Ich weiß nur, als jemand, der oft gefragt wird, um Tipps zu geben für spirituelle Ehen, ich sage den Menschen meistens, dass ihnen klar sein sollte, dass es eine Schule ist, in der man lernen sollte, das Geben. Indem man das Geben lernen sollte. Und je nachdem, wie erfolgreich oder wie schnell man diese Lektion lernt, so ist dann die Ehe spirituell oder materiell. Manche der Hare Krishna-Ehen sind genauso wie andere Ehen auch. Da ist kein großer Unterschied, weil den Devotees nicht ausreichend bewusst wird, dass Liebe nur im Prozess des Gebens stattfindet. Liebe ist wie eine Pflanze, die das Wasser des Gebens braucht, um zu wachsen. Und aber es gibt einige sehr gute Ehen bei uns. Wir haben hier gerade ein Kind gekriegt. Stellt euch das mal vor. Unglaublich, dass der Keshava und Mahojwala haben gerade ein Kind gekriegt. Und morgen darf ich es sehen. Morgen wird es mich besuchen und mich segnen, das Kind. Eine andere gute Regel, um eine spirituelle Ehe zu führen, ist, dass man eine Dreierbeziehung führt. Jetzt denkt ihr, was sagt der hier? Dreierbeziehung ist das Schlimmste für eine Ehe, was es gibt. Nicht so im Spirituellen. Man muss Gott da reinbringen. Als dritte Person. Prabhupada sagte einmal, wenn zwei Leute sich begegnen, ist absolut eine Sonne nötig, damit sie sich sehen. Stellt euch mal vor, man sieht sich ja nicht in der Dunkelheit. Nicht? So ist es auch, wenn du einen Menschen wirklich erkennen möchtest, als das, was er ist, ein Teil des Höchsten. Ne? Es ist wichtig, dass Gott da drin ist. Also, eine spirituelle Dreierbeziehung, ne? Sag ich manchmal so ein bisschen, dass die schlafen, aufwachen. Yes, das ist sehr, sehr wichtig, weil aus einer menschlichen Liebe, da kommt man immer an die Grenzen, aber wenn dann plötzlich Krishna da ist, dann kann es sehr gut gehen. Und man muss auch verstehen, dass eine spirituelle Ehe nicht nur ein Spaß ist, man wird geläutert darin. Wisst ihr, wie man in Indien Diamanten schleift? Man tut die alle in einen Sack hinein. Und dann hält man die und dann geht man mit denen und dann reiben die sich so und schleifen sich so und sind dann für bestimmte Zwecke schon nutzbringend. Nicht? So ist es auch in einer Beziehung. Man darf nicht weglaufen, wenn die Schleiferei anfängt. Hare Krishna. Das ist in Svörtern eben so. Yes. Yes. Dann ist die Liebe weg. Ja. Stimmt, du hast recht. Ja. Dann wünsche ich euch alles Gute. Fangt doch mal alle an zu chanten. Richtig intensiv zu chanten und zu sehen, was da entsteht. Da kommt ja denn was raus. Ja.
Wenn es doch möglich ist, dass Franziskus von Assisi solch eine ekstatische Gotteserfahrung gemacht hat, welchen Vorteil gibt es denn dann im Krishna-Bewusstsein, wenn man doch scheinbar mit dem christlichen Weg auch zu dieser ekstatischen Liebe vorwenden kann?
Ja, Gott kann sich offenbaren auf vielerlei Weise. Einmal war ich sehr krank und musste ich war in Serbien, wurde ich bombardiert, weil ich so im Krieg so eine Tour gemacht hatte, A Song for Peace, und dann wurde man richtig mit so Gift bombardiert und dann musste ich danach mich erholen und zum Toten Meer gehen, und da war so ein, man nennt das Spa, ich weiß jetzt nicht, wie das sich nennt, so. Da muss man in so ein Schwefelbad eintauchen, und da waren viele diese jüdischen Religion, die hatten ihre auch da noch ihre Sombreros an, also wie nennt man das? Ihre Hüte, nicht? Und saßen in der Spitterfasel nackt und wir schwammen da alle in dieser Schwefelsuppe, nicht? Und das war so heiß, dass ich also irgendwas tun musste, um mich abzulenken. Und ich sang da manchmal laut Hare Krishna. Wurde man also richtig wie so eine Kartoffel mit allen. Die schauten dann alle hin, und dann sagten sie irgendwann, kamen da so 5 von diesen Leuten um mich herum gepaddelt und sagten, warum sind sie nicht Christ geblieben? Das ist wirklich eine intensive Frage. Wollen wir das nicht hier erstmal überleben gemeinsam und dann treffen wir uns außerhalb und diskutieren, weil die wollten richtig diskutieren. Und dann saßen wir dann außerhalb und diskutierten dann irgendwann sie fragten mich, sie sind Westler und sie sind doch im Christentum aufgewachsen und warum? Und ich konnte nur sagen, also Krishna ist so anziehend. Er spielt auf einer Flöte, also das Gotteskonzept. Er ist ein Gott der Liebe, der Rasas, also liebevolle Beziehungen austauscht. Und ich bin einfach total angezogen. Es ist eine Frage der Liebe, die da entstanden ist. Ich habe diese gleiche Liebe nicht verspürt. Ich schließe das nicht aus, dass andere das verspüren, aber bei mir war, es ist so, als würden sie fragen, warum liebt jetzt Herr Rosenberg Frau, wie ist noch ein schöner Name, Silberstern, nicht? Das ist eine Frage der Liebe. Das ist kann man nicht sagen, lieben Sie doch Frau Goldfinger, nicht? So, Krishna hat diese anziehenden Attribute. Stell dich das mal vor, alles geht ja aus Krishna hervor. Wenn Krishna ausatmet, so wird das beschrieben, als Mahavishnu, ist so, als würde wie ein Mensch, der unter Wasser geht und ausatmet und viele Luftblasen kommen. So kommen von ihm viele Universen hervor. Gehen aus ihm aus. Gleichzeitig spielt Krishna mit seinen Freunden und hütet die Kühe. Also ist er unglaublich spielerisch und liebreizend. Und ja, und dieser Krishna ist halt ein Gott des Rasas. Akila Rasamrita Murti. Zu unbegrenzt viele Seelen können im Austausch mit ihm einen ekstatischen Wohlgeschmack, ein Rasa, genießen. Das habe ich denen dann so gesagt. Und man muss vorsichtig sein, weil die argumentieren, also in der argumentativen Haltung war. Und da kann man gar nicht spirituelle Wahrheiten vermitteln, wenn man nur argumentiert. Und aber sie waren dann eigentlich zufrieden, als ich ihnen sagte, es ist doch gut, dass ihr sie diesen Weg nehmen, Herr Rosenberg. Ich glaube, worum es im Krishna-Bewusstsein, was sagen wir mal, der Reiz ist auch für einen Westler, sich da ist diese erfahrungsorientierte Spiritualität. Wir haben ja gestern hier einen Workshop gemacht, wo es wirklich darum ging, eine spirituelle Erfahrung zu machen. Und ich glaube, dass das etwas sehr Anziehendes ist, dass diese spirituelle Erfahrung, das geht wirklich, das ist ein ganz wichtiger Aspekt in der Spiritualität des Krishna-Bewusstseins oder dieser Vedas.
Aber das habe ich ja auch in jeder monastischen Tradition, weil ich ja da letztendlich immer in die Kontemplation gehe und in die Meditation, dann habe ich die Erkenntnis.
Ja, ich würde mal sagen, weil...
Wenn ich also mit Christen spreche oder mit Juden spreche,
ja. Ja. Nur du hast recht, in der Essenz ist es da, nur ist es so, dass Religionen, die sehr viel mit durch die Zeit mit in Institutionen drin sind, da geht das manchmal verloren.
Das ist Indien, ne? Also ich habe in Indien gelebt und gearbeitet und da ist es das Gleiche, ob ich in den Tempel gehe, da kann es auch super institutionalisiert sein und der Tempel ist leer und die Kirchen sind voll.
Ja.
Ja.
Es wie man das anwendet, ja.
Wie nah bin ich wirklich dran oder wie weit entferne ich mich, wie du sagst, durch
Institutionen? Völlig richtig. Und selbst unsere kleine Institution, also wir haben nicht so viel mit Institutionen, weil wir so frisch sind, so jung und so neu und trotzdem müssen wir unglaublich aufpassen, dass selbst in unserem kleinen Verein, sagen wir mal, die Strukturen der spirituellen Erfahrung dienlich sind. Nicht? Das ist etwas, was in dieser Welt leicht passiert. Nein, ich möchte unbedingt sagen, also es geht mir nicht darum, eine Werbung fürs Krishna-Bewusstsein zu machen und das Christentum oder irgendetwas zu diskreditieren. Du hast völlig recht, wenn man wenn man nah herangeht, ist das da. Ja.
Weil ich erfahre es immer wieder. Und wenn ich selber praktiziere und wirklich aufrichtig praktiziere, habe ich die Erfahrung.
Yes.
Ich immer wieder auch neu die Erfahrung. Und zwar jeden Moment, jede Sekunde, mit jedem Atemzug. Und ich merke aber so ganz schnell, wenn jemand nur von der Erfahrung eines anderen ekstatisch erzählt, aber nicht von meiner eigenen Erfahrung.
Ja. Ja.
Und da gehe ich nämlich in dem Moment fremd.
Mhm. Stimmt. Ja. Kinder, hätte ich fast gesagt. Jetzt darf ich mal ganz verstohlen auf die Uhr schauen.
6 Uhr.
Das ist jetzt, was machen wir jetzt? Also, tanzen. Also, jetzt machen wir unsere Aratik-Zeremonie. Ja. Fassadam ist nicht geopfert. Ja. Ja. Gut, dann würde ich sagen, singen wir noch ein bisschen. Und also für unsere Gäste, die auch frisch dabei sind, wir werden jetzt noch ein bisschen singen und im Anschluss daran haben wir eine Zeremonie hier, eine Artik-Zeremonie. Und dann gibt es unser tolles Prasadam. Mike, bist du bereit? Ein bisschen zu singen, ja? Schön. Also Hare Krishna. Und dann wollte ich auch noch sagen, nachdem wir prasadiert haben, das Festmahl, dachte ich, dass ich euch noch ein paar schöne Dias aus Indien zeige. Als krönenden Höhepunkt. Nicht? Aber ich kann mir vorstellen, dass die manche...